Hey, was geht? Und zack, boom, bang. Es ist Dienstag, Zeit für eine neue Podcast-Folge von Tiefen und Lichter. Mein Name ist Markus, man kennt mich auch unter The Emotion. Und ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid mir noch nicht weggeschmolzen bei der Hitze. Und ich bin heute eigentlich ziemlich angepisst. Ja, warum bin ich jetzt so angepisst? Ich habe diese Folge hier jetzt gerade schon mal komplett aufgenommen mit ihren über 45 Minuten. Nur, dass mir beim Stoppdrücken dann einfach mal der Windows Blue Screen entgegensprang. Den habe ich euch auch mal in die Instagram Stories gepackt, damit ihr seht, dass ich keinen Scheiß erzähle. Aber das nervt mich jetzt richtig. Also 45 Minuten jetzt umsonst gequatscht. Ist Zeit, die mir erstens fehlt im Tag und zweitens tut mir jetzt mein Gesicht schon weh vom Reden. Aber weil ich trotzdem Bock habe, diese Podcast-Folge wirklich jede Woche zu bringen, nehme ich das Ganze jetzt einfach nochmal auf. Und weil ich in der zweiten Folge so mega nervös war und ich glaube, man hat mir das auch gut angemerkt, dass ich irgendwie sehr, sehr angespannt geredet habe. Es war tatsächlich so, die erste Folge, die ging mir echt gut runter, so. Die habe ich auch irgendwie ohne Zettelchen in der Hand hier vorgetragen, habe mich vorgestellt vor euch und in der zweiten Folge wusste ich nicht so richtig, was habe ich denn eigentlich vor? Und dann habe ich mir Notizen gemacht auf Zettel und so weiter und habe dann irgendwie so ganz stumpf versucht, diese Themen abzuarbeiten. Und das fand ich selber mega grausam. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Aber das soll heute wieder anders werden. Das heißt, ich habe zwar trotzdem den Zettel, wo hier so ungefähr draufsteht, wo es hingehen soll, damit ich mich nicht komplett verliere, aber das freie Reden, das liegt mir doch deutlich besser. Und ich gehe einfach ein bisschen lockerer an die Geschichte ran als letzte Woche. Genau, und deswegen steigen wir einfach mal so ein. Was ist denn letzte Woche so passiert in der Zeit von der letzten Folge zu dieser Folge? Und wir waren auf Hochzeit. Und zwar auf der Hochzeit von Stefan Kurzke alias SK-Fotografie. Ich hatte es euch ja bei der letzten Folge schon erzählt, dass wir seine Hochzeit fotografieren. Und dass das natürlich nochmal ein bisschen was anderes ist als normalerweise. Denn der Stefan ist selber Hochzeitsfotograf, beschäftigt sich viel mit Fotografie, leitet mittlerweile den Fototreffpunkt in Erfurt und ist auch hier in Jena immer beim Fototreff dabei. Und es ist einfach nochmal eine ganz andere Geschichte, als wenn ja eine Privatperson auf einen zukommt und man dessen Hochzeit fotografiert. Das heißt, man hat irgendwie so ein bisschen mehr Druck, achtet ein bisschen mehr noch drauf, dass alles wirklich hinten und vorne hinhaut. Und ich denke, das ist uns auch ganz gut gelungen. Was ich allerdings gelernt habe am Freitag auf Stefans Hochzeit, dass die Wartburg einfach keine Location für ein cooles Brautpaar-Shooting ist. Ja, jetzt werdet ihr sagen, warum Markus, die Wartburg ist doch mega schön und Eisenach und das ist doch traumhaft dort. Ja, das ist traumhaft. Und heiraten dort macht auch Sinn. Also das Standesamt, also es ist eine standesamtliche Hochzeit dort gewesen. Das Räumchen ist wirklich mega schick. Die Standesbeamtin, die da war, war ultra gut. Ja, man hat ja immer so, das ist immer so 50-50, ob eine standesamtliche Trauung cool ist oder nicht. Das hängt also wirklich von der Standesbeamtin ab. Und ja, wir haben es ganz, ganz oft, dass ja, das eben nicht so gut ist, weil die Ansprachen immer die gleichen sind und die machen den Job dann schon 30 Jahre und haben wahrscheinlich seit 29 Jahren den gleichen Text, den sie da immer wieder runterrattern und dann immer diese Kunstpausen, ja, nach jedem Satz so eine Kunstpause, damit alle ihre Gefühle bewusst werden. Nee, so schlimm ist es nicht, aber es ist manchmal wirklich stressig. Und die Gute auf der Wartburg hat es wirklich mega gut gemacht. Ein sehr persönlicher Text, hat mir sehr, sehr gut gefallen und kann ich nur empfehlen. Und auch die Wartburg ist natürlich wunderschön, da habt ihr vollkommen recht. Das Problem ist, dass die Wartburg eine Location ist, die einfach sehr gut besucht ist, die viele sehen wollen und wo einfach mal Hunderte an Menschen unterwegs sind. Jetzt lauft mal durch 500 Menschen mit einem Brautpaar durch. Ihr könnt euch denken, was da passiert. So, ihr seid der Mittelpunkt der kompletten Burg. Also jeder ist am Gucken. Die Leute laufen euch teilweise hinterher. Die schauen euch beim Shooten über die Schulter, was an sich nicht schlimm ist. Ja, jetzt, ich komme damit klar, wenn mir die Leute über die Schulter schauen oder wenn viel Trubel ist. Ihr wisst es, ich spiele in einer Band. Ich mache den Fototreffpunkt. Also ich bin es gewohnt, irgendwie mit vielen Leuten auch zu agieren, was kein Problem ist. Aber hat jemand das Brautpaar gefragt, ob die das wollen? Nee, hat keiner. So, bei Stefan und Madeleine war das noch völlig in Ordnung. Die sind da ganz cool mit klargekommen. Aber jetzt stellt euch vor, du hast da ein Brautpaar, die das erste Mal vor der Kamera stehen, die sowieso schon mega aufgeregt sind, die auch gar nicht wissen, was sie machen sollen, die irgendwie drauf hoffen, dass du die anleitest und so weiter. Und dann gucken da auf einmal 80 Leute zu. Und das ist erstmal das eine Problem. Und dann kommt noch dazu, dass diese Menschen teilweise übermäßig respektlos sind. Also, ich weiß, das klingt krass, aber ich habe sowas echt noch nicht erlebt. Das Zuschauen ist ja das eine. Das kann auch keinen verbieten. Und ich würde sicherlich auch meinen Blick aufs Brautpaar wenden, wenn die an mir vorbeilaufen. Und, oh, das ist aber schön, schönes Kleid und herzlichen Glückwunsch und so weiter. Das ist völlig normal. Aber die Leute zücken ihre Handys, ihre eigenen Kameras und schießen wild drauf los. Scheiß mal auf DSGVO, scheiß mal auf Recht am eigenen Bild. Das Brautpaar wird nicht gefragt. Da werden einfach sofort Bilder geschossen. Und okay, wenn das Brautpaar damit klarkommt, mag das alles sein. Aber Stefan hatte zum Beispiel mehrfach betont, bitte macht keine Fotos. Er hat es mehrfach gesagt. Und die Leute haben trotzdem immer weitergemacht. Ich würde es ja verstehen, wenn dann neue Leute dazukommen, die jetzt denken, okay, mache ich jetzt mal ein Foto. Aber es sind auch noch die Leute, die dabei standen, wo Stefan gesagt hat, bitte nicht. Ja, die haben einfach weitergemacht. So. Wir haben das irgendwie versucht dann, dass Susi sich immer vor die Leute gestellt hat. Ich habe mich dann auch schon so postiert, dass ich so ein bisschen den Blick versperrt habe. Der Höhepunkt war dann ganz am Ende, da sind wir aus der Wartburg raus und ich wollte nochmal so einen Shot machen, wo die beiden so durch das Tor laufen. Das hat auch in dem Moment ganz gut funktioniert und da waren gerade nicht ganz so viele Menschen. Und da meinte Susi, ich soll mich mal umdrehen. Und da stand da ja eine schon etwas ältere Dame, also jetzt auch nicht zu alt, hat gerade die Kamera gehoben und löste halt aus, genau aufs Brautpaar. Und ich habe dann einfach nur gemeint, hey, gute Frau, wie wäre es denn, wenn Sie erstmal das Brautpaar fragen, ob die das überhaupt wollen? Und sie antwortete dann einfach nur schroff, ich weiß gar nicht, was Sie wollen, ich habe ja hier nur die Burg fotografiert. Ja, natürlich hast du nur die Burg fotografiert mit 85mm Objektiv und ja, keine Ahnung, 20 Metern zur Burg. Was willst du da fotografiert haben? Also vor allem hat sie halt eben genau aufs Brautpaar draufgehalten quasi und ich bin ja nun auch nicht blöd, wollte aber der Diskussion dann auch nicht weiter Feuer geben, habe ich dann einfach weggetreten, habe gesagt, alles klar. Aber das ist natürlich nervig und das ist uncool und vor allem, wenn man schon sagt, frag doch wenigstens das Brautpaar, dann wäre doch ganz kurz zu sagen, oh Entschuldigung, die sieht so schön aus oder sie sehen so schön aus, kann ich ein Foto von ihnen machen? Sagt doch wahrscheinlich keiner nein, hätte wahrscheinlich nicht mehr Stefan nein gesagt, ja. Aber darauf hingewiesen zu werden, dass das nicht cool ist und dann noch zu sagen, ich weiß nicht, was sie wollen, ich habe ja nur die Burg fotografiert mit der Linse und in dem Bewusstsein, dass da ein Fotograf steht, der das einschätzen kann, was ich da mache, das ist einfach nicht schlau und einfach nur respektlos. Also das war halt krass. So, das war das zweite Problem, was wir hatten. Und das dritte Problem ist natürlich dann auch, finde mal eine Position, wo du fotografieren kannst, ohne dass jemand im Bild ist oder dass jemand durchs Bild läuft. Ja, ich weiß gar nicht, was schlimmer war. Zum einen, klar, die Wartburg hat tolle Stellen, aber nur, ich glaube, 2 oder 3 sind wirklich cool dafür, die ohne jemand im Hintergrund zu fotografieren. Also du hast dauernd irgendwie Leute im Hintergrund, ganz schlimm. Ich habe das natürlich versucht, irgendwie hinzubekommen, aber ich gebe auch ehrlich zu, das ist mir nicht immer gelungen. Ich habe 2, 3 Posen drin, die ich wirklich und Spots, die mir wirklich sehr gut gefallen haben, aber im Bild sind andere Menschen und das nervt einfach. Das ist unruhig im Hintergrund, das stört. Und natürlich die andere Geschichte, ich musste teilweise eine halbe Stunde warten, bis ich ein Bild machen konnte, einfach nur, weil erstmal 100 Leute da durchlaufen mussten. Natürlich, ich kann ja auch nicht absperren. Also die Wartburg ist ja in dem Falle jetzt auch nicht für uns gesperrt oder so weiter. Also kann ich auch keinem verbieten, jetzt die Wege zu nutzen und durchs Bild zu rennen. Das ist ja auch völlig okay. Aber ist natürlich schwierig, dort ein anständiges Brautpaar-Shooting zu machen. So. Deswegen meine Empfehlung, wenn ihr dort heiraten möchtet, macht es. Es ist cool. Aber verlegt euer Brautpaar-Shooting. Ja, man kann sicherlich 1, 2 coole Bilder machen, wo die Wartburg im Hintergrund ist. Das funktioniert auch ohne andere Leute im Bild. Die haben wir auch geschossen, die Bilder. Und vielleicht noch im Innenhof an einer Stelle, wo nicht so viel los ist. Das funktioniert auch noch. Aber so ein komplettes Brautpaar-Shooting, wo man wirklich ja auch verschiedene Spots, verschiedene Posen, verschiedene Blickwinkel haben möchte, da ist das einfach relativ ungünstig. Und das gilt sicherlich nicht nur für die Wartburg, sondern auch für jeden anderen gut besuchten Spot in Deutschland oder weltweit. Genau, deswegen mein Tipp, verlagert das Brautpaar-Shooting. Ihr könnt einfach unterhalb der Wartburg Richtung Parkplatz, das sind ganz, ganz tolle Waldwege mit Natur und so weiter. Da kann man großartige Bilder machen oder man sagt dann, okay, lass uns nach Eisenach runterfahren, da gibt's auch richtig schicke Ecken, da ist die Drachenschlucht noch in der Nähe und so weiter, wo man wirklich richtig viel machen kann, ohne erstens 80 Leute um sich rum zu haben und zweitens, ohne die Leute dann auch auf dem Bild zu haben natürlich. Und es ist einfach entspannter. Deswegen, wie gesagt, der Tipp, bei gut besuchten Locations lieber das Brautpaar-Shooting woanders hin. Die zwei Fotos dann zur Erinnerung da oben mitnehmen, das ist okay. Aber man sollte die Stunde, die wir jetzt zum Beispiel, also wir machen das immer eine Stunde, weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, wenn ihr Hochzeiten fotografiert oder ob ihr überhaupt Hochzeiten fotografiert. Aber wenn wir unsere Stunde Brautpaar-Shooting machen, dann braucht man da irgendwie auch ein bisschen Ruhe. Und das ist ja auch eine emotionale Zeit zwischen Brautpaar und Fotograf. Wenn da so ganz viele Leute noch rundrum sind, dann kommt man da auch nicht in diese emotionale Phase rein, die nötig ist, um richtig geile, natürliche, schöne Bilder zu schießen. Ja, am Samstag ging es dann nach Erfurt, das war Tag 2. Da haben die beiden sich dann nochmal das kirchliche Jawort gegeben. Und was da das Problem war, war die Wärme. Ja, heute sind es hier gefühlte 60 Grad. Ich sitze übrigens gerade wieder zu Hause in der Wohnung bei uns, bin aus dem Studio geflüchtet, weil es hier noch ein bisschen kälter ist. Bin deswegen auch nicht alleine. Unser Hauskater Mr. Snickers hat sich hier wieder neben mir gemütlich gemacht und schnurrt hier lustig vor sich hin. So warm wie heute war es am Samstag zwar nicht, aber es war trotzdem 33 Grad und ja, ne, auf einer Hochzeit geht man nun mal nicht mit Tanktop und kurzer Hose, sondern man hat eine lange Hose an. Ich habe mich dann für ein Poloshirt entschieden, weil es irgendwie wenigstens noch kurz ist und ein Hemd wäre, glaube ich, einfach too much gewesen in dem Falle. Aber nicht nur wir haben ja dann damit zu kämpfen, sondern natürlich auch das Brautpaar selber. Unter dem Kleid und unter dem Sakko wird es natürlich enorm warm und das ist dann schon relativ anstrengend. Deswegen, wenn so krasse Sonne ist, das habe ich eigentlich gar nicht so gerne, vor allem, weil es natürlich auch schwierig ist, dann draußen schicke Bilder zu schießen. So gerade bei den Glückwünschen dann hatten wir schon das Problem, dass das Licht einfach, krasse Mittagssonne, ich glaube, da war es um 13 Uhr, zwischen 13 und 14 Uhr und es war einfach noch prallend hell. Ja, und das ist ja fotografisch auch einmal nicht optimal. So. Deswegen mag ich das immer nicht so. Aber man kann natürlich auch nichts gegen machen. Deswegen, wir haben wie immer unser Bestes gegeben. Die Bilder sind auch recht schick geworden. Ich habe schon mal durchgeschaut und freue mich, wenn ich euch die dann auch präsentieren kann auf unserer Website. Apropos Hochzeit. Wir haben die Hochzeit von den Engländern fertig, die wir letzte Woche geschossen haben. Das sind insgesamt 2.354 Bilder oder sowas. Ich muss nochmal nachschauen. Ich habe auch einen Screenshot in die Instagram-Stories gepostet. Ich glaube, so viele Bilder haben wir noch nie übergeben. Allein das Getting Ready umfasst, glaube ich, über 600 Bilder, einfach weil das so witzig und lustig war, dass es so mega viel Spaß gemacht hat. Und ja, also insgesamt die Reportage mit 2.300 Bildern, und da sind noch nicht die Brautpaar-Shooting-Bilder dabei. Die mache ich noch fertig, wenn ich hier fertig bin, mit euch zu quatschen heute. Und dann können wir die auch endlich übergeben. Was war noch? Durch die Hitze haben wir natürlich momentan eine ganz interessante Wetterlage in Deutschland. Gestern hat das Ganze so ein bisschen angefangen. Da kam aus Belgien eine ganze Gewitterlinie rüber. Und das ist natürlich interessant für mich als Hobby-Sturmjäger. Ja. Das soll auch die ganze Woche noch so weitergehen. Heute ist auch wieder ein bisschen was unterwegs, hatte ich jetzt auf dem Radar gesehen. Und morgen soll wohl so der Höhepunkt sein an Unwettergefahr, vor allem im Westen, hier in Nordrhein-Westfalen und sowas. Da kann man auf jeden Fall gespannt sein, was da so passiert an Wetter. Ich hoffe, es gibt nicht zu viele Schäden. Und wir sind gestern rausgefahren, in der Hoffnung, ein paar coole Wolkenstrukturen fotografieren zu können. Und ich habe mich mal wieder, das ist mir jetzt schon das zweite Mal dieses Jahr passiert, dass ich mich vollkommen verschätzt habe. Eigentlich wollte ich gegen 14.30 Uhr losfahren und von Kassel nach Göttingen die Strecke lang chasen. Also in Kassel sollte es dann zuerst eintreffen und dann wollte ich nach Göttingen flitzen, um dort nochmal einen zweiten Standpunkt zu haben. Das hat gar nicht hingehauen. Wir sind aber erst 15.30 Uhr losgefahren, weil ich noch auf den Rückruf gewartet hatte. Und dann musste ich ein bisschen umplanen, hatte mir dann Bad Hersfeld als Ziel gesetzt. Und das ging aber völlig in die Hose. Wir sind 16.30 Uhr dort eingetroffen, hatten auch diese riesige Wolkenfront die ganze Zeit auf der Hinfahrt schon vor uns. Und ja, dann kam ein Parkplatz, ich hatte die Böenfront gerade gesehen, wir haben kurz angehalten, ich habe ein Foto von geschossen, wieder rein ins Auto und ab dem Moment war alles zu spät. Ich bin dann noch von dem Parkplatz runtergekommen und dann hast du schon auf der Autobahn überall Warnblinker und so weiter und also da ist so krass Regen, Hagel, Gewitter, da ist alles runtergekommen, enorme Windstärken, das war, also ich habe ja schon einiges nur mitgemacht, habe auch schon einige Stürme über mich drüber ziehen lassen und so weiter. Aber das war nochmal ein anderes Level irgendwie. Die Straßen waren innerhalb von Sekunden überflutet. Und ich habe, glaube ich, noch nie so schnell und teilweise dann auch schon etwas hektisch, was eigentlich nicht gut ist, dann nach einer Möglichkeit gefunden, das Auto irgendwo unterzustellen. Also ich hatte wirklich Angst, dass die Hagelkörner uns entweder die Scheiben durchschlagen oder dass das Auto Schaden nimmt oder irgendwas. Und wollte einfach nur so schnell wie möglich runter von der Straße irgendwo auf was Geschütztes. Und dann haben wir dann eine Tankstelle gefunden, haben uns da erstmal untergestellt. Und über den Radar habe ich dann gesehen, okay, wir sind jetzt hier gerade mittendrin. Das sind einfach mal gerade laut Radar 5 Zellen, die da über uns drüber machen. Und da in dem Moment ist der Chase eigentlich vorbei. So, da hätte man höchstens die Möglichkeit, wirklich durchzubrettern und versuchen, die Zelle zu überholen. Aber das ist erstens saugefährlich und sollte man auch einfach nicht machen. Also haben wir die Zelle einfach über uns drüber ziehen lassen und sind dann so ein bisschen hinter der Zelle seitlich hinterhergefahren, haben dann auch relativ viele Blitze da beobachten können. Das war ganz schick anzusehen. Und auf dem Radar habe ich dann gesehen, dass dann eine zweite Linie noch eintreffen wird, die wohl bei Eisenach ganz gut zu sehen sein sollte. Das haben wir dann auch gemacht, sind da hingefahren, hatten dann auch einen wirklich schicken Blick auf die Böenfront, die da ankam. Aber die Zelle ist dann in sich zusammengefallen vor unserer Nase durch den heftigen Niederschlag. Das war also ja nicht wirklich erfolgreich. So ein, zwei Bilder konnte ich zwar mitnehmen, aber da ja, habe ich einfach schon deutlich schönere Sachen fotografiert, was Wetter angeht. Und so ging es dann gegen Abend wieder nach Hause. Und man hatte einfach einen gemütlichen Nachmittag quasi. Mit ganz kurz ein bisschen Adrenalin, aber das gehört ja auch dazu. Ja, jedenfalls bin ich gespannt, was da die Woche noch passiert. Ich persönlich werde nicht nochmal die Zeit finden, loszuchasen, denn ab morgen steht Chromecast auf dem Plan. Wer Chromecast noch nicht kennt, sollte mal ganz dringend auschecken, was die Jungs machen. Gerade für Leute, die sich für alte Autos interessieren, für besondere Autos, ist das auf jeden Fall eine Anlaufstelle, die ihr unbedingt mal auf dem Schirm haben solltet. Und eigentlich sollte es morgen nach Belgien gehen, denn da steht unter anderem ein Ferrari von dem verstorbenen Niki Lauda. Und da hatten wir vor, eigentlich ein bisschen was zu drehen. Das fällt jetzt allerdings aus, weil leider der zweite Fahrer krank geworden ist, der den Rennwagen fahren sollte. Und jetzt haben wir uns dazu entschieden, aber trotzdem Mittwoch und Donnerstag gemeinsam zu arbeiten und einfach noch ein paar Verkaufsvideos für die Oldtimer zu machen, die momentan ja eben verkauft werden sollen, logischerweise. Und das wird auch, ja, beide Tage kosten, denke ich mal, 4 Autos werden es insgesamt werden. Und am Freitag und Samstag kriegen wir sowieso prominenten Besuch aus Amerika. Das heißt, Chromecast hat wieder jemanden am Start, der auf jeden Fall einen Namen hat. In dem Falle ist es eine Sie, kommt aus Amerika, hat ganz, ganz viel mit Autos zu tun. Ich sage euch jetzt mal bewusst noch nicht, wer es ist. Falls ihr so ein bisschen in dieser Szene mit drin seid und ich sage euch, das ist eine Dame aus Amerika, die wirklich ganz, ganz viel mit Autos zu tun hat, dann könnt ihr euch vielleicht denken, wer das ist. Falls ihr eine Ahnung habt, schreibt mir einfach mal auf Instagram eine Nachricht. Vielleicht habt ihr ja recht. Würde mich mal interessieren, wer da so ein bisschen Plan hat. Und ansonsten müsst ihr auf die nächste Podcast-Folge warten. Da werde ich euch ein bisschen über das Wochenende berichten. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Das war jetzt erstmal so ein bisschen auch Ausblick, was jetzt noch am Wochenende ansteht, in die nächsten Tage und was letzte Woche passiert ist. Ach ja, Männertag war noch. Wir waren Männertag übrigens Lost Places. Mache ich seit, ich glaube, mittlerweile 8 Jahren. Ich bin mir nicht sicher. Also ich habe irgendwann aufgehört, dieses stumpfe Männertag, komm, wir gehen saufen, durchzuziehen. Habe angefangen, mit Freunden Lost Places zu gehen, was ja auch, ja, mittlerweile auch kein Hobby mehr, sondern irgendwie auch zu meinem Autorberuf gehört. Und wir haben dann ein altes Gefängnis besucht. Das war sehr, sehr schick. Ganz tolle Bilder entstanden und waren dann noch in einem Krankenhaus, in dem es vor Jahren mal einen Datenskandal gab. Und ich wollte eigentlich genauer wissen, ob man da was gemacht hat. Und wir haben dann rausgefunden, nee, dieser Datenskandal, das wurde damals zwar aufgedeckt, aber es hat keiner was dagegen gemacht. Das heißt, in dem Krankenhaus liegen immer noch Krankenakten rum mit Adresse, mit Name, mit Alter, mit Gewicht, mit der Krankheit, die die Leute hatten, mit den Behandlungsmethoden, mit dem Ziel der Behandlungsmethoden, das ist alles zu finden. Ja. Und das liegt da einfach, da liegen mindestens 600 Akten in einem Raum rum, total abgefahren. Und wenn man noch ein paar Räume weitergeht, kommt man dann noch zum Labor und findet dann halt auch noch DNA, ja, also richtige Blutproben, die da noch rumstehen und so weiter. Sehe ich sehr, sehr kritisch, vor allem, weil das Ganze eben vor 5 Jahren oder vor 4 Jahren, ich bin mir gerade nicht sicher, von YouTubern bereits aufgedeckt wurde, ist da auch schon eine Anfrage zu bei der Stadt gab und so weiter. Und man da gesagt hat, nee, das sind alles keine relevanten Sachen, die da liegen. Und ja, in dem Falle da schon gelogen hatte, aber man hat halt auch sich nicht die Mühe gemacht, den ganzen Kram da mal rauszuräumen. Ja, zumal es ja eine Aufbewahrungspflicht von 10 Jahren gibt. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das die Klinik jetzt schon geschlossen ist. Da müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Aber auf jeden Fall müsste das Zeug vernichtet werden nach den 10 Jahren. Und das liegt da eben einfach drin rum. Naja, DSGVO. Ne? Also wir müssen Impressum, Datenschutzerklärung und so weiter. Und da gibt es verlassene Kliniken, wo halt alles drin rumliegt. Das geht noch nicht ganz in meinen Kopf. Und vielleicht stellt man da einfach nochmal eine Anfrage an die Stadt über einem Lost vielleicht. Na, müssen wir mal schauen. Gut, des Weiteren habe ich zurzeit 2 Praktikantinnen da, die sind seit gestern anwesend, waren noch mit Storm Jason, sind jetzt gerade in der Stadt und schießen fleißig Fotos für die Plattform GuruShots. Wer GuruShots noch nicht kennt, das ist eine Plattform, da kann man an fotografischen Wettbewerben teilnehmen, ist eigentlich ganz schick gemacht und man votet dann unter den Usern für die besten Bilder. Und ich nutze die Plattform immer für meine Praktikanten, um denen ja immer täglich eine fotografische Aufgabe zu geben, die sie meistern müssen. Und das ist relativ cool. Also guckt euch die Plattform mal an. Ist vor allem auch eine geile Geschichte, wenn man gern fotografieren möchte, aber gerade keinen Plan hat, was kann ich denn jetzt mal fotografieren? So, dann sucht man sich eben so einen Wettbewerb. Und diese Wettbewerbe, die haben immer eine Zielsetzung. Also keine Ahnung, zum Beispiel habe ich gestern gesehen, spielende Hunde oder fotografiere Dinge, die mit Tee anfangen und solche Geschichten. Also eigentlich ganz cool, gerade wenn man ein bisschen üben möchte, finde ich das super. Ich selber bin auch auf der Plattform angemeldet. Gibt auch so ein Level-System. Mir fehlt momentan nur noch ein Level. Ich muss gerade, genau einen Wettbewerb muss ich gewinnen und dann bin ich Guru und kann auch selber Wettbewerbe starten. Also das hat mir lange Zeit ganz viel Spaß bereitet. Jetzt die letzten, ich glaube das letzte Jahr habe ich da nicht mehr mitgemacht, weil ich einfach keine Zeit gefunden habe. Aber jetzt, wo die Praktikantin wieder da sind, werde ich wieder ein bisschen mitziehen und vielleicht schaffe ich es ja mal, so einen Wettbewerb auch für mich zu gewinnen. Mal gucken. So, dann gab es noch ein ganz sehr interessantes Thema in letzter Zeit. Also gerade diese Woche, letzte Woche hat man es in ganz, ganz vielen Foren gelesen. Und das ist ja die Debatte zur Wiedereinführung der Meisterpflicht bei Fotografen. So, wer jetzt ein großes Fragezeichen über dem Kopf hat, keine Sorge, ich kläre das gleich auf, um was es geht. Und möchte aber vorneweg sagen, dass ich jetzt von meiner eigenen Meinung ausgehe. Ja? Also das, was ich jetzt sage, das muss euch nicht gefallen, aber das ist meine Meinung dazu. Ganz wichtig ist, wenn ich euch das hier alles erzähle, dass ihr selber einfach mal auf Google das Ganze eingebt, hier Meisterpflicht, Fotografie und so weiter und euch selber erkundigt und euch dann ein eigenes Bild macht. Ja, also egal, ob das jetzt ich bin oder wenn ihr mal einen anderen Podcast hört oder weiß ich nicht, Nachrichten oder gehen wir mal in die Politik, das Video von Rezo zum Beispiel. Nur weil das jemand sagt, heißt das noch lange nicht, dass das so ist und dass das auch eure Meinung sein muss. Also ihr müsst nicht meiner Meinung sein, aber ihr solltet euch zumindest das Ganze mal angeschaut haben und euch eine eigene Meinung dazu bilden, ganz einfach. Okay, Meisterpflicht. Wichtig ist noch im Vorfeld, dass es hier nur um Deutschland geht. Also das ist keine EU-weite Regelung und so weiter, sondern es betrifft nur Deutschland. Und es geht im Grunde darum, dass der Begriff Fotograf bei uns nicht geschützt ist. So, der ist, also wenn ich das jetzt mal ganz kurz zurücknehme, ein paar Jahre zurückgehen, ab 2004 hat man gesagt, in 53 handwerklichen Berufen übrigens, dass man keine Ausbildung, keinen Meister mehr braucht, um sich Fotograf zu nennen. Ja? Das heißt, wenn ihr euch jetzt anmeldet, gewerblich, dann könnt ihr euch einfach Fotograf nennen. Das ging vor 2004 nicht, da musstet ihr einen Meister haben, dann konntet ihr euch Fotograf nennen, vorher hat das eben nicht funktioniert. Und daraus resultierte, dass es vor 2004 eben gerade mal 1000 Berufsfotografen in Deutschland gibt. Also 1000 Stück durften sich in Deutschland Fotograf nennen und unter diesem Namen arbeiten. Jetzt hat man 2004 das, wie gesagt, in 53 handwerklichen Berufen, unter anderem bei den Fotografen, eben abgeschafft. Und jetzt kommen wir zu der einen Seite und zu der, die auch vielleicht für den einen oder anderen ein Problem ist. Seit 2004 ist die Anzahl an Berufsfotografen von 1000 auf 14.000 Berufsfotografen gestiegen. Ja, das ist 14 mal mehr als vorher. Ihr könnt euch vorstellen, dass sich der komplette Markt in dem Moment 2004 oder ab 2004 natürlich grundlegend geändert hat. Ihr wisst auch, dass ich selber keine Ausbildung habe, also ich habe keinen Abschluss gemacht und ich habe auch keinen Meister oder sowas. Und in dem Falle würde es eigentlich auch mich betreffen. Jetzt ist aber eine Sache, also gehen wir erstmal zu dem Grund zurück. Die Bundesregierung sagt jetzt, 2019, also 15 Jahre später, sagt die Bundesregierung, wir müssen wieder die Meisterpflicht einführen. Ja, also es gibt im Koalitionsvertrag zwischen CDU, SPD und CSU eine Formulierung, in der steht in etwa drinne, wir müssen den Meisterbrief erhalten und verteidigen. Ja, also die Meisterpflicht muss wieder in Kraft treten und jetzt möchte man eben gerne diese Pflicht wieder einführen. Das hieße, rein theoretischerweise dürfte ich ab dem Zeitpunkt, wo das in Kraft tritt, nicht mehr als Fotograf arbeiten. Aber ich darf mich zumindest nicht mehr Fotograf nennen. Ja, dann nenne ich mich Lichtwerk-Ersteller oder sowas. Aber eben nicht mehr Fotograf. Aber auch das ist nicht ganz richtig, denn in dieser Meisterpflicht sollen alle Fotografen, die sich seit 2004 angemeldet haben, geschützt werden. Das heißt, alle Leute, die sich jetzt vor dieser Meisterpflicht, die jetzt im Gespräch ist, angemeldet haben offiziell, die dürfen auch weiterhin als Fotograf aktiv sein. Das ist erstmal eine ganz coole Geschichte, finde ich gut. Eben weil es mich auch selber betrifft, klare Sache. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine schwierige Nummer, denn es gibt dann einfach keine Chance mehr für Neu- und Quereinsteiger. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade im Aufbau seid, ja, ihr möchtet jetzt gerade euer Business aufbauen und möchtet euch nächstes Jahr gern selbstständig machen, hauptberuflich als Fotograf, dann dürft ihr das eventuell nicht mehr. Ja, zumindest nicht, wenn es nach CDU, SPD und CSU geht. Und man macht jetzt Folgendes. Man wird über den Sommer verschiedene Handwerksverbände anhören, die dann zu der Entscheidung beitragen sollen. Jetzt frage ich mich, warum fragt man denn die Handwerksverbände danach? Warum fragt man denn nicht die Fotografen? Also, ich kann mir vorstellen, dass es unter anderem sicherlich einige Fotografen gibt, ich würde fast behaupten, gerade aus der älteren Generation, die sagen, ey, eine Meisterpflicht wäre eigentlich wieder cool. Weil dann kann nicht jeder dahergekommene Louis, der sich jetzt gerade mal eine Kamera gekauft hat, nach einer Woche Erfahrung sich Fotograf nennen und eine Hochzeit fotografieren gehen. Das gibt's sehr, sehr häufig, ist tausendmal schon passiert und tausendmal auch schon schiefgegangen. Und in dem Falle kann ich jemanden verstehen, der sagt, eine Meisterpflicht ist eigentlich keine schlechte Idee. Aber da gibt's einige Haken einfach dran. Also zum Ersten, wie gesagt, Neu- und Quereinsteiger haben keine Chance mehr. Jetzt frage ich euch, als Kunde, ja, welcher Kunde entscheidet denn, wo er hingeht, anhand der Bezeichnung, die der Dienstleister trägt? Das heißt, wenn ich jetzt coole Fotos mache, also richtig gute Fotos, und der Kunde sieht auf meinem Portfolio, ey, der macht coole Fotos, den möchte ich buchen. Jetzt habe ich aber keine Ausbildung und darf solche Aufträge von Privatpersonen nicht mehr annehmen. Dann kann der Kunde mich nicht buchen, weil ich das nicht mehr machen darf als Fotograf. Ja. Jemand, der eine Ausbildung gemacht hat, viel schlechtere Bilder als ich schieße und sich Fotograf nennen darf, da darf der Kunde dann, den darf er dann buchen. Das ist schon komisch. Und dann stellt sich die Frage natürlich, welcher Kunde macht das denn? Wer bucht denn nach dem Titel? Also warum sollte denn der Kunde den schlechteren Fotografen buchen, nur weil der sich Fotograf nennen darf? Und warum sollte er den besseren Fotografen, der sich nicht Fotograf nennen darf, denn nicht buchen, nur weil der dann Lichtwerkersteller heißt oder weiß ich nicht. Das ist jetzt einfach eine Bezeichnung, die ich mir ausgedacht habe. Ich bin der Meinung, jeder Kunde wird vernünftig sein, sich das Portfolio vorher angucken und den Dienstleister buchen, den er für richtig und für gut hält. Und das sieht man anhand von einem Portfolio. Jetzt habe ich mich so ein klein bisschen verhaspelt. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo ich bin. Also, genau, wir haben es, dass die Handwerkverbände das entscheiden. Genau, da waren wir. Warum entscheiden das denn die Handwerksverbände und nicht die Fotografen? Wie gesagt, es gibt sicherlich Leute, die dafür stimmen, dass eine Meisterpflicht Sinn macht, hatte ich euch ja gerade erklärt. Warum fragt man denn aber nicht explizit die Fotografen, um die es geht? Warum sollen das denn die Handwerksverbände entscheiden? Weil die Handwerksverbände, natürlich, die wollen Ausbildung, die wollen, dass man einen Meister macht. Also werden die auf jeden Fall nicht gegen die Meisterpflicht stimmen. Also würde ich mal glatt behaupten, wenn es jetzt hier zu dieser Umfrage, zu den Anhörungen der Handwerksverbände kommt, kommt am Ende auf jeden Fall raus, ja, wir sind für die Meisterpflicht. Warum fragt man denn die? Das verstehe ich einfach nicht. Man möchte ja die Fotografen schützen, die was von ihrem Handwerk verstehen. Ja, also deswegen sollte eine Meisterpflicht da sein. Man sollte die Kunden schützen, dass die nicht jeden dahergelaufenen buchen können. Das ist alles okay. Aber dann frage ich doch die Fotografen, die das betrifft. Dann frage ich doch die Fotografen, die hier betroffen sind und frage die, passt auf, Meisterpflicht, brauchen wir das in unserem Gewerbe, um den Markt wieder zu regulieren, oder brauchen wir das nicht? Und das reguliert sich sowieso von alleine, weil die Leute sowieso nicht danach buchen, ob jemand Fotograf ist oder weiß ich nicht, sondern man bucht ja nach Portfolio. Und ich glaube, dass da in der Umfrage rauskommen würde, dass es eine Meisterpflicht einfach nicht nötig ist. Ja, jedenfalls fragt man jetzt die Handwerksverbände, um wieder darauf zurückzukommen. Und im Herbst könnte man dann eben schon ein mögliches Gesetz dahingehend auf den Weg bringen. Das würde für uns bedeuten, ab 2020, also ab Januar 2020, könnte es schon soweit sein, dass man sich nicht mehr ohne Meisterbrief als Fotograf selbstständig machen kann. Das ist, wenn man das genau nimmt, schon ein bedeutender Eingriff in die Berufsfreiheit. Ja. Das muss man sich mal ganz kurz so ins Gedächtnis rufen. Und das sind ja nicht nur Neu- und Quereinsteiger, die dann keine Chance mehr haben, sondern das betrifft ja auch Bildjournalisten und künstlerische Fotografen, sprich freie Fotografen. Eben diejenigen, die nicht als Fotograf eingetragen sind. Denn die sind dann auch von der Schutz ausgeschlossen. Das heißt, wenn ich jetzt gerade als Bildjournalist arbeite, dann darf ich ab dem Gesetz der Meisterpflicht, darf ich keine Aufträge mehr annehmen. Das heißt, keine Porträtfotografie mehr mit Privatpersonen, das heißt, keine Hochzeitsfotografie mehr und so weiter. Diese Aufträge dürfen dann wirklich wieder nur noch die annehmen, die einen Meisterbrief haben und Fotograf sich nennen dürfen. So, das ist ein Eingriff ins Grundrecht der Berufsfreiheit. Ja? Und wenn man sich das Grundrecht mal anschaut, es gibt eigentlich nur einen Grund, sowas außer Kraft zu setzen, und das wäre, wenn, wie war das, Leib und Leben Dritter gefährdet sind, dann darf man was an diesem Grundrecht machen. Warum wird gerade aber dieses Grundrecht der Berufsfreiheit angegriffen? Denn ihr könnt mir jetzt nicht erzählen, dass es für einen Fotografen in irgendwelcher Weise eine Rolle spielt, wo Leib und Leben Dritter gefährdet werden. Also komplett unrealistisch. Fällt mir jetzt absolut kein Beispiel ein, außer ich fotografiere einen extremen Bergsteiger, der ohne Kletterseil da hochsteuert oder keine, weiß ich nicht. Und selbst das ist irgendwie ein weit hergeholtes Beispiel. Nee, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wann Gefahr für Leib und Leben Dritter besteht, wenn ich fotografiere. Ich glaube, das ist einfach wieder komplett veraltet. Es ist eine komplett veraltete Denkweise und spiegelt irgendwie auch die Politik der letzten Jahre wieder. Das muss ich einfach so sagen. Ich habe ja gesagt, ich möchte mich nicht politisch äußern in der letzten Folge. Aber ganz ehrlich, ey, die Meisterpflicht als Fotograf ist veraltet und ist genauso veraltet wie manche Ausbildungsbetriebe und überhaupt, dass ein Fotograf, Handwerkskammer, ihr wisst es, ihr bezahlt einen Haufen Beitrag, wenn ihr Fotograf seid, an die Handwerkskammer und habt eigentlich gar nichts damit zu tun. Man sollte dieses ganze System, das sollte man mal überdenken, ja, und nicht versuchen, hier Sachen, die 2004 begründeterweise außer Kraft gesetzt wurden, jetzt wieder einzuführen. Also, keine Ahnung, ich habe immer das Gefühl, man möchte gerade politisch, und es ist eine politische Entscheidung, auch einfach gerade wieder drei Schritte zurückgehen statt vorwärts. Ja. Naja, ihr könnt ja euch mal dazu äußern. Ansonsten, wenn ihr die gleiche Meinung habt wie ich, dass das Quatsch ist und eine veraltete Denkweise und nicht nötig, dann gibt es eine Petition, die Profifoto ins Leben gerufen hat, das ist ein Magazin, und da könnt ihr quasi unterzeichnen und gegen die Meisterpflicht stimmen. Da gibt es mittlerweile 3.649 Stimmen dagegen. Insgesamt werden 5.000 gebraucht, um die Petition ins Rollen zu bringen. Und ja, wie gesagt, meine Empfehlung, googelt mal das Thema, informiert euch mal selber, macht euch ein Bild davon und dann entscheidet, ob das cool ist oder ob das Quatsch ist. Ja, und wenn das Quatsch ist, dann würde ich euch bitten, doch die Petition mit zu unterschreiben, ja, damit Deutschland merkt oder damit die CDU, SPD und CSU merkt, dass die Leute, die betroffen sind, da eigentlich gar keinen Bock drauf haben. Ja. Gut, so viel zur Meisterpflicht. Ich halte euch auf jeden Fall auf den Laufenden, was da so in den kommenden Monaten passieren wird, weil es ja doch schon ein sehr brisantes Thema auch für uns ist. Wie gesagt, ich selber bin Gott sei Dank da nicht betroffen, weil ich als Fotograf angemeldet bin nach 2004. Aber es wäre einfach schade und wir würden vielen eine Möglichkeit verwehren, sich künstlerisch auszuleben einfach. Ja. Und ganz ehrlich, wie gesagt, diese Denkweise, Kunden zu schützen, weil jemand sich jetzt Fotograf nennt, der jetzt eine Woche eine Kamera besitzt, der hat kein Portfolio. Und wenn den dann jemand zu einer Hochzeit bucht, Entschuldigung, das ist einfach selten doof. Es ist einfach so. Ja. Also ich heiße das auch nicht gut, dass es Leute gibt, die das dann noch anbieten. Ja, ich mache jetzt mal eure Hochzeit. Ich habe letztens erst wieder jemanden kennengelernt, der auf Hochzeitsmesse war, der dann damit geworben hat, Hochzeitsvideos zu drehen. Hat, weiß ich nicht, die Kamera noch nicht allzu lange und hat mir dann noch ein Beispielvideo gezeigt, was unterste Kanone einfach war und hat aber einen relativ schicken Flyer gebaut und das fand ich schon relativ kritisch, da war ich auch ehrlich. Das ist natürlich schwierig. Da wäre, ja, und da kann ich verstehen, wenn jemand sagt, okay, Meisterpflicht wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber ich denke, es muss eine andere Möglichkeit geben als die Meisterpflicht. Es muss irgendwie eine andere Möglichkeit geben, den Kunden zu schützen, als wirklich komplett alle auszuschließen, die keinen Meister gemacht haben. Ja, das ist meine Meinung. Und ehe ich jetzt noch mich 20 Mal im Kreis damit drehe und euch nochmal sage, wie doof ich das finde, wie gesagt, googelt das, schaut selber nach, bildet euch eure Meinung. Okay, weiter geht's. Ich habe gesagt, ich möchte euch jede Woche auch so einen kleinen Tipp mitgeben und diese Woche soll der Tipp der Woche sein. Licht verstehen und Kamera auf schwarz-weiß stellen. Okay, wieso soll ich jetzt schwarz-weiß fotografieren, werdet ihr euch jetzt fragen. Aber das macht schon Sinn. Gerade wenn ihr noch relativ frisch in der Fotografie steckt und gerade noch am Lernen seid, dann macht es Sinn, wirklich Licht zu verstehen. Also so wie ich gerade gesagt habe, mal Farben auszublenden und mal wirklich nur mit Lichtkontrasten zu arbeiten. Und das ist auch nicht schlimm, wenn ihr eure Kamera auf Schwarz-Weiß stellt, denn wenn ihr in RAW fotografiert, dann bezieht sich das Schwarz-Weiß immer nur auf die JPEG-Datei. Das heißt, ihr seht zwar auf der Kamera ein Schwarz-Weiß-Bild, habt aber am Ende auf eurem Rechner trotzdem mit der RAW-Datei das Bild ganz normal mit Farbe. Und es gibt einfach nichts Besseres, als einfach mal rauszugehen, Kamera auf Schwarz-Weiß und dann wirklich mal nur in Schwarz-Weiß zu fotografieren. Ihr werdet merken, dass ihr danach ein ganz anderes Gefühl für Lichtsituationen habt. Ein anderes Beispiel, na, das war ja wieder ein richtig guter Satz, Markus. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel die Konzertfotografie. Ich hatte es ganz, ganz oft auf Konzerten, dass manchmal ja rotes Licht, beispielsweise pinkes Licht, das kann wirklich zu einem Problem werden und dann einzuschätzen, welches Bild ist jetzt gut und welches nicht. Auch da macht es Sinn, Kamera auf Schwarz-Weiß stellen. Farben könnt ihr nachträglich in der Nachbearbeitung immer ändern. Ja, ihr könnt den Weißabgleich ändern, ihr könnt verschiedene Farben ändern und so weiter. Aber Licht könnt ihr nicht großartig manipulieren, das funktioniert nicht, also Kontrast und so weiter. Das heißt, wenn ich auf dem Konzert Probleme mit dem Licht hatte und nicht mehr einschätzen konnte, weil das komplett auf dem Display, ja, mit Farbe sah das komplett aus, das haut nicht hin. So. Und dann hatte ich schon Bauchschmerzen während des Auftrags und dachte, oh mein Gott, das wird heute hier gar nichts. Dann einfach die Kamera auf Schwarz-Weiß stellen, einfach nur wirklich mit Schwarz und Weiß arbeiten, nur mit dem Licht arbeiten. Und dann könnt ihr auch einschätzen, okay, das Bild ist cool, das nicht. Und am Rechner habt ihr es ja wieder mit Farbe. Und wie ich gerade gesagt habe, Farbe könnt ihr jederzeit ändern, könnt ihr dann euren Look drauf werfen und ihr werdet merken, auch wenn im Bild dann erstmal komisch erscheint, weil die Pink- und Rottöne da alles kaputt machen, das wird am Ende wieder. Deswegen Kamera mal auf Schwarz-Weiß. Geht mal einen Nachmittag wirklich nur in Schwarz-Weiß fotografieren. Ihr werdet merken, dass euch das was bringt. Gerade wenn ihr am Anfang steht. Aber wobei, nicht mal nur am Anfang. Ich mache das heute noch ganz gerne. So, das war mein Tipp der Woche auf jeden Fall. Wenn ihr Fragen dazu habt, immer wieder Ihr könnt mich auf Instagram erreichen, ihr könnt mich auf Facebook erreichen. Ich helfe euch da gerne weiter, falls ihr irgendwas nicht versteht. Ihr könnt mich auch gerne nochmal fragen, wie sich das mit den JPEG und mit dem RAW verhält und warum wird das jetzt da auf Schwarz-Weiß angezeigt und am Rechner da nicht mehr. Wenn ihr die Fragen habt, dann kommt einfach auf mich zu damit, ich beantworte die gerne. So, des Weiteren hatte ich gesagt, ich möchte euch jede Woche einen Fotografen vorstellen. Und ich habe mir diese Woche gedacht, wo wir es einmal vom Storm Chasen haben und von Wetter und so weiter und gerade ja eine relativ interessante Wetterlage hier in Deutschland herrscht, stelle ich euch einfach mal jemand aus dem Gebiet vor, kommt auch hier aus Jena. Wir kennen uns auch schon, seit ich das kleine Studio damals gemietet hatte. Ich glaube sogar noch, bevor Susi mit im Studio war, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Der Gute ist 1986 geboren, ist ein absolutes Wettergenie, ein absoluter Top-Wetterfotograf hier aus Jena und war früher unter einem anderen Namen aktiv. Ich glaube, der Name war Mr. Dreamer, wenn ich mich nicht täusche. Da findet man vielleicht sogar noch was im Netz. Keine Ahnung. Ist aber auch gar nicht mehr so interessant, denn das, was er jetzt macht, ist einfach nur viel, viel geiler und viel, viel interessanter. Ich spreche von Marco Rank. Der ist nämlich schon ganz, ganz lange dabei im Grunde. Macht auch großartige Porträts und fotografiert ab und zu auch Hochzeiten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das dieses Jahr bei ihm aussieht. Was ich weiß, ist, dass er jetzt momentan gerade in den USA ist, auf Sturmjagd, zusammen mit Dennis Oswald, dort großartige Bilder liefert. Ihr könnt mal schauen auf seiner Website www.marcorank.com, findet ihr so einen Reisebericht und mit ganz vielen Eindrücken, die er jetzt die letzten Tage und Wochen gesammelt hat. Es sind einfach großartige, wirklich großartige Aufnahmen und er weiß über Wetter, glaube ich, mehr als jeder andere hier in der Umgebung. Also richtig großartig, hat auch letztens eine Ausstellung gehabt hier im Uniklinikum, war wirklich großartig. Ich weiß gar nicht, ob die Bilder noch hängen. Nee, ich glaube, die wurde schon wieder getauscht. Egal, schaut auf der Website vorbei, da findet ihr die Bilder auf jeden Fall, die sind da auch alle mit drin. Außerdem hat der gute Marco zusammen mit dem Nico Stengert die Plattform Lichtentdecker gegründet, also lichtentdecker.de. Und das ist auch ganz cool, da kann man Workshops buchen, soweit ich gesehen habe. Das Ganze hängt auch mit diesen drei Agenturen, die zusammen leiten. Jetzt habe ich mich ja richtig verhaspelt. Mein Gott, aber ich schneide es nicht raus. Hey, ich nehme heute durchgängig auf. Bei der zweiten Folge hatte ich noch ein bisschen geschnibbelt, das wollte ich nicht mehr machen. Deswegen Mundgalascheide. Oh yeah. also nochmal. Lichtentdecker.de, ihr könnt dort Workshops buchen. Und da hängen auch noch drei Bildagenturen mit dran zur Wetterfotografie, dann eine normale Bildagentur und noch irgendwas. Ich hatte jetzt nicht genau drauf geschaut, bin dann nur vorhin mal drüber geflogen. Aber auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Auf Instagram findet ihr den Marco unter seinem richtigen Namen, Marco Rank. Und auf Facebook findet ihr ihn unter Marco Ranks Weatherscapes und charakterporträt.de. Schaut auf jeden Fall mal rein. Wenn es euch gefällt, vergesst nicht, Folgen zu drücken oder wenigstens einen Daumen hoch zu geben. Ich finde die Bilder auf jeden Fall absolut großartig. Wir waren mal zusammen unterwegs in Richtung Bautzen, haben dort eine Superzelle abgefangen. Das war für mich das erste Mal, dass ich wirklich bewusst auch von ihm erklärt bekommen habe, was da eigentlich gerade passiert und so weiter. Vorher habe ich zwar auch schon Blitze fotografiert und auch Wetter, aber wusste eigentlich nie, was da gerade Phase ist. Und mit ihm in Bautzen, das war richtig, richtig interessant für mich und richtig krass. Und ja, also für mich einfach der Wetterfotograf schlechthin und ich würde mich freuen, wenn er mit seiner Fotografie auf jeden Fall noch ganz, ganz viel mehr erreicht als ohnehin schon. In dem Sinne, Marco, liebe Grüße nach Amerika. Ich hoffe, es klicken sich ein paar Leute rein und ich hoffe, dass wenn du wieder zurück bist, ich dich mal hier im Podcast begrüßen kann und einfach mal mit dir in Smalltalk über eure Amerika-Reise reden darf. Also vielleicht hast du ja Bock drauf und hörst das und dann machen wir uns mal einen Termin für eine gemeinsame Talkrunde. So, also Fotografenempfehlung, Marco Rank, schaut rein, klickt euch rein und gebt euer Like. Nun habt ihr mir auch wieder einige Fragen gestellt. Ich habe mir mal 4 Fragen rausgepickt von den ganzen. Ich hatte einige schon am Sonntag im Livestream auf Instagram beantwortet. Die wollte ich jetzt nicht nochmal extra mit reinnehmen, aber die hier waren ganz frisch. Das wäre zum einen, wie lange hast du gebraucht, um von der Fotografie leben zu können? Das ist wieder so eine relativ fiese Frage, weil ich die nicht eindeutig beantworten kann. Ich habe ja euch in der ersten Folge gesagt, dass ich mein Business so nebenbei aufgebaut habe. Das heißt, ich war noch City-Kurier, als ich angefangen habe zu fotografieren und habe dann über ein Jahr neben dem Fahrradfahren als City-Kurier eben auch schon fotografiert. Habe da jetzt natürlich noch nicht mega Geld genommen. Also da waren mal Aufträge dabei. Ein Freundschaftsshooting für 30 Euro oder so, was hatte ich da mal gemacht. Also was ganz Kleines, was komplett unrelevant war und so weiter. Dann habe ich ja ein Jahr vom Arbeitslosengeld gelebt, um das Business noch weiter aufzubauen. Das heißt, so richtige Vorlaufzeit. Also ich habe ein Jahr Hobby fotografiert und dann ein Jahr quasi Aufbau vom Business gemacht. Dieses eine Jahr habe ich eben vom Arbeitslosengeld gelebt. Das heißt, da konnte ich auf jeden Fall noch nicht von meinen Einnahmen leben. Hätte ich auch nicht machen dürfen, denn ich glaube, 150 Euro durfte ich dazu verdienen. Ab dann wäre das wieder vom Arbeitslosengeld weggegangen. Und das wollte ich ja auch nicht. Deswegen habe ich viele freie Arbeiten gemacht, habe zu dem Zeitpunkt viele Konzerte fotografiert und so weiter, um auf mich aufmerksam zu machen. Und so richtig leben davon musste ich. Also es war nicht mehr so, dass ich hätte können oder dürfen, sondern ich musste im dritten Jahr, also ein Jahr Hobby, ein Jahr Aufbau, im dritten Jahr dann, als ich dann auch das kleine Studio hatte, da musste ich davon leben können. Und ich sage es ganz ehrlich, das war am Anfang eigentlich nicht der Fall. Also ich habe am Anfang ganz, ganz große Probleme gehabt. Ich habe teilweise am Tag ein Brötchen gegessen, um Geld zu sparen. Also ich hatte zwar schon Aufträge, die waren jetzt auch nicht wenig, aber zum einen hatte ich mich in der Preisfindung noch nicht gefunden. Das heißt, ich habe teilweise wirklich für einen schmalen Taler gearbeitet und dann waren das jetzt auch nicht irgendwie Hochzeiten oder Firmenaufträge, wo richtig viel um die Ecke kam, sondern da waren halt viele Konzerte dabei, wo es halt mal ein Fuffi gab und damit habe ich mich dann über Wasser gehalten. Und das war nicht einfach, denn auf einmal musst du ja die Krankenkasse bezahlen, du musst die Altersvorsorge und so weiter und so fort. Du hast ein Auto, ja, Miete, ne? Du willst noch was essen und so weiter. Und im Grunde habe ich in den ersten Jahr, glaube ich, gut auch noch Minus gefahren. Also ich habe, würde ich jetzt einfach offen und ehrlich sagen, ich habe teilweise Rechnungen wirklich dann 1, 2 Wochen, 3 Wochen liegen lassen, weil es einfach nicht ging. Ja. Und irgendwie kommt man aber, wenn man einfach seine komplette Energie, wenn man alle Brücken hinter sich verbrennt, dann kommt man irgendwie mit dem Arsch auch an die Wand und das hat dann funktioniert. Dann kam irgendwann Susi, ist ja dann mit in das kleine Atelier in der Bachstraße mit eingestiegen und da war es dann schon angenehmer. Erstens konnte man sich jetzt die Kosten durch zwei teilen und plötzlich wurde alles entspannter und mit dieser Kooperation waren auf einmal auch mehr Kunden da. Dann sind wir von diesem kleinen Studio hier an den Westbahnhof gezogen ins große Studio und plötzlich war die Auftragszahl hat sich so maßgeblich dann erhöht. Ich würde sagen, ich konnte im zweiten Jahr, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, dann schon von der Fotografie richtig leben. Ja, das erste Jahr würde ich so noch ein bisschen wegnehmen. Ich musste zwar davon leben können, das hat aber nicht immer funktioniert. Aber im zweiten Jahr war dann alles cool. Und mit Susi dann sowieso. Ja. Jetzt haben wir wir leben ja nur von Tätowieren und von Fotografieren in dem Sinne. Und wenn wir jetzt mal Probleme da haben, dann nur, weil wir wieder irgendwas Großes vorhaben. Das heißt, entweder jetzt dieses Jahr steht die Hochzeit an, die weit über 20.000 Euro verschlucken wird. Dann letztes Jahr sind wir umgezogen. Das hat auch gute 13.000 Euro verschlungen. Das Jahr davor haben wir ja das Studio umgezogen. Das war auch ein Haufen Geld und so weiter. Und oh mein Gott. Also wir haben jedes Jahr irgendwie immer was Großes und haben deswegen irgendwie auch nie den absoluten Oberreichtum so, sondern geben das Geld, was wir verdienen, auch irgendwie wieder sinnvoll aus. Aber wir leben davon, auf jeden Fall. Und wir leben jetzt nicht schlecht. Also ich glaube, uns geht es eigentlich auch ganz gut soweit. Ja. So, das war jetzt relativ Real Talk. Vieles aus dem Nähkästchen geplaudert. Aber ich hoffe, ich konnte die Antwort trotzdem, oder die Frage, Entschuldigung, ich hoffe, ich konnte die Frage trotzdem ein wenig beantworten. Die zweite Frage lautete, ich möchte anfangen zu fotografieren, wie lerne ich es am besten? Das ist auch so eine Frage, da gibt es, glaube ich, kein Allheilmittel dafür. Also es gibt jetzt keinen Satz, den ich sagen kann, den du befolgen kannst und dann kannst du morgen auf einmal fotografieren. Also es sind mehrere Faktoren, die du beachten solltest. Ich für meinen Teil habe ganz viel mit YouTube gelernt. Und ja, also ich habe teilweise tagelang gesessen und habe Tutorials geschaut und Bücher gelesen und so weiter. Und ja, habe mir so ganz viel angeeignet. Den wichtigsten Tipp, den ich für dich habe, ist, geh raus und geh fotografieren. Also klar, du musst erstmal lernen, wie man manuell fotografiert. Das ist erstmal deine allererste Aufgabe. Lernen manuell fotografieren. Denn nur wer versteht, wie Fotografie funktioniert, der kann auch irgendwie besser werden. Und das lernst du am besten wirklich, wenn du einfach einen Grundlagenworkshop machst. Egal wo. Muss nicht bei mir sein. Geh irgendwo hin zu einem coolen Fotografen, den du gut findest. Schau mal, ob der Workshops anbietet. Und dann mach einen Grundlagenworkshop mit. Oder ein Einzelcoaching. Ja, lass dich coachen. Von mir aus von Marco Rank, lichtentdecker.de. Oder komm zu mir. Ich mache das auch sehr gerne. Wie gesagt, ich habe eine Zusammenarbeit mit Globetrotter. Ab Juli geht es da wieder vorwärts. Da wird es auch wieder einen Grundlagenworkshop geben und so weiter, wenn du Interesse hast. Das wäre dann in Leipzig im Juli. Dort lernst du auf jeden Fall die Grundlagen der Fotografie und auf den Grundlagen baut sich dann alles auf. Das heißt, wenn du die Grundlagen drauf hast, dann solltest du so viel und so oft wie möglich fotografieren gehen. Du solltest dich ganz viel connecten. Du solltest, wie ich in der letzten Folge gesagt habe, ganz viel miteinander fotografieren. Das heißt, such dir andere Leute, die gerne fotografieren gehen, die viel mit Fotografie zu tun haben. Besuch diverse Communities, komm von mir aus zu unserem Fototreffpunkt und dort lernst du haufenweise. Ja. Oder du machst eine Ausbildung als Fotograf, wenn dich das interessiert. Wobei ich bin, wie ich ja schon öfter gesagt habe, kein Fan davon. Ich finde immer, wenn man das selber lernt, dann entwickelt man irgendwie noch mehr seinen eigenen Stil und kann sich noch mehr ausleben. Ich finde das immer ein bisschen cooler noch. Ja, also das wären so die Tipps. Also du wirst Fotografie nie theoretisch lernen. Also du kannst 1000 YouTube-Tutorials gucken, du kannst 1000 Workshops dir anschauen, aber du musst ins Fotografieren kommen. Also du musst selber machen und du musst dir die Zeit nehmen dafür und dann lernst du das auch cool. Gut, das wäre so meine Antwort auf die Frage. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen. Solltest du trotzdem noch ein bisschen genauer was wissen wollen, kannst du mich auch gerne wieder anschreiben. Die nächste Frage ist auch sehr interessant. Hattest du schon mal eine defekte Speicherkarte? Und ich hatte über, warte mal, wie lange fotografiere ich jetzt? Ja, seit 2013, 6 Jahre. Also ich hatte 5 Jahre. 5 Jahre hatte ich keine defekte Speicherkarte. 5 Jahre haben meine Speicherkarten funktioniert bis zum geht nicht mehr. Aber im letzten Jahr und dieses Jahr sind mir wirklich am Fließband die Karten verreckt. Bei einer ist dieser Bobbel abgegangen, wo man hier zwischen Sperren und Entsperren, das Ding ist weg, die Karte lässt sich nicht mehr ansteuern. So. Die kann man sicherlich noch mit einem Rettungsmodul kann man da sicherlich noch drauf zugreifen, habe ich noch nicht probiert. Ich glaube, da ist auch nichts weiter drauf. Das ist mir nur damals passiert, als ich sie einlegen wollte, glaube ich. Eine andere kann ich gar nicht mehr ansteuern, also funktioniert auch nicht mehr mit einem Rettungsmodul. Also mit einer Software, geht nicht. Die wird auch, kann nicht mehr gelesen werden, keine Ahnung, was mit der ist. Jetzt ist mir eine auseinandergefallen, da ist, weiß nicht, die kann ich aufklappen. Total bescheuert. Und dann ist uns was ganz Blödes passiert. Ich glaube, vor einem halben Jahr, da steckte eine Karte im Slot in der Canon 5D Mark IV und wir haben versucht, die rauszumachen. Das hat nicht richtig funktioniert. Und als wir sie dann endlich raus hatten, haben wir gesehen, dass die gebrochen ist. Also der obere Teil der Karte ist einfach abgebrochen und steckte dann noch im Slot drin. Das war also noch ein Kartenverlust. Deswegen ist es für mich so mega ärgerlich, dass die Canon R nur einen Slot hat. Ich habe wirklich Angst, wenn ich auf Hochzeit so meine keine Ahnung, eine 64er-Karte voll gemacht habe und dann wechsle ich die und die geht einfach kaputt. So, und dann ist der halbe Tag weg. Das ist fatal. Deswegen habe ich mit der Canon R eine andere Lösung jetzt gefunden. Wie gesagt, die hat ja nur einen Slot, aber es gibt so geile Festplatten, wo man einfach die Karte reinsteckt und die dann automatisch kopiert. Das ist recht cool, das ist so meine Lösung dafür. Aber ja, das ist wirklich blöd. Ja. Mir sind so viele Karten kaputt gegangen, dass ich wirklich Angst habe. Und jetzt fehlt mir der Slot in der Canon R einfach nur richtig. Genau, also ich hatte durchaus schon defekte Speicherkarten. Und wie gesagt, nicht allzu wenige. Ich hatte übrigens auch schon einen defekten Kartenleser. Dann hatte ich Dann hatte ich auch ganz witzige Artefakte in den Bildern, wo ich ganz lange nach einem Grund gesucht habe, warum das so ist. Und dann habe ich gemerkt, okay, der Kartenleser ist kaputt. Deswegen, wenn ihr mal so lustige Sachen im Bild seht,
kontrolliert mal, ob es die Speicherkarte ist oder euer Kartenleser. Weil den Kartenleser, den vermutet man irgendwie erst als letztes. Ich habe ewig gebraucht. Ich glaube, ich habe 2 Stunden rumexperimentiert, bis mir aufgefallen ist, okay, warte mal, das ist der Kartenleser. Gut, letzte Frage für heute. Bearbeitest du manchmal auch Fotos vom Handy aus? Und wenn ja, mit welcher App? Ich bin jemand, der das noch nicht oft macht. Also ist jetzt nicht so, dass ich es gar nicht mache, aber mit dem Handy selber Bilder bearbeiten mache ich relativ wenig. Ich kann dir aber sagen, welche App ich nutze. Ich nutze auf jeden Fall Lightroom. Ich bin ja sowieso bei Adobe mit Photoshop, Lightroom und so weiter, Premiere, After Effects. Und was halt cool ist mit Lightroom, ist, dass ich jetzt mittlerweile meine Presets auch auf dem Handy habe quasi und wirklich mit einem Klick meinen Style auf die Bilder legen kann. Bin noch nicht ganz so Fan von diesem mobilen Bearbeiten. Ich finde, das ist immer irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, das ist einfach, ich habe da einfach eine eigene Abneigung dagegen entwickelt. Ich weiß auch nicht, warum. Ich kenne auch viele, die das machen. Ja. Die sind gerade auf Shooting, zack, legen ihr Zeug drauf, bam, ist das erste Bild. Noch bevor das Model zu Hause ist, ist es online. Klar, das ist cool, keine Frage. Und ich mache das eigentlich nur, wenn ich es nicht schaffe, mir was bereitzulegen. Also in der Regel, wenn ich jetzt früh zum Beispiel auf Hochzeit fahre am Wochenende, ich aber trotzdem jeden Tag auf Instagram posten möchte, dann ziehe ich mir schnell noch ein Bild aufs Handy, was ich dann abends poste, bereite auch schon den Text vor, damit ich da jetzt nicht ewig am Handy hängen muss und so weiter. Aber manchmal hast du es, dass das unplanmäßig einfach läuft. Also keine Ahnung, zum Beispiel, wenn wir gestern nicht heimgekommen wären oder so früh heimgekommen wären, und erst 22 Uhr oder so, dann hätte ich sicherlich irgendein Bild von der Tour von der Kamera aufs Handy gezogen, was ja easy geht über Bluetooth und WLAN und was weiß ich, was dann jetzt nicht alles möglich ist, und hätte dann einfach am Handy schnell ein Bild bearbeitet und das hochgeladen. Also ich mache das schon, aber in der Regel nur, wenn ich keinen anderen Weg habe, ein Bild zu posten oder sowas. Ist jetzt nicht so, dass ich mit meinem Handy irgendwie Bilder schieße, da jetzt eine krasse Bearbeitung drauflege und das dann hochlade quasi. Also meine Story-Bilder oder wenn ich mal eine Story mache und so weiter, da liegt keine Bearbeitung drauf, die mache ich einfach mit meinem Handy und dann bleibt es auch so, wie es ist. Also Handybearbeitung ist bei mir jetzt kein Riesenthema. Ich werde mich aber sehr intensiv noch damit beschäftigen in den nächsten Wochen, weil bei Globetrotter, wenn ich meine Workshops gebe, ist ein Block davon auch die Smartphone-Fotografie und da gehört auch die Smartphone-Bearbeitung dazu. Und deswegen muss ich mich, was das Thema angeht, noch ein bisschen intensiver damit auseinandersetzen in nächster Zeit. Gut, so viel zu euren Fragen. Vielen, vielen lieben Dank an der Stelle auch wieder an die ganzen Leute, die immer noch fleißig hören. Ich meine, es sind erst 2 Folgen raus, aber ich sehe es ja in den Statistiken, wie oft ihr das geklickt habt und so weiter und bin wirklich beeindruckt, dass so viele Leute sich mein Gesabbel anhören. Finde ich toll. Auch ganz, ganz vielen lieben Dank für die lieben, netten Kommentare, die ihr mir auf Instagram immer wieder rüberschickt. Das motiviert auch irgendwie und macht enorm viel Laune, das hier weiterzumachen. Ich versuche zunächst mal auf jeden Fall einen Gesprächspartner ranzuholen. Ich weiß, ich habe das letzte Folge schon gesagt, es hat leider nicht geklappt. Ich habe auf jeden Fall noch ein Let's Talk About Business mit Maxi von Highlight Fotografie offen. Ich habe auf jeden Fall noch vor, den Marco Rank, wenn er aus Amerika wieder da ist, mal hier in den Podcast zu holen und hoffe, ich kann ihn dazu überreden. Das ist manchmal nicht ganz so einfach bei ihm, auch weil wir beide zeitlich einfach, wir haben nur ganz kleine Zeitfenster und das passt sehr selten. Und ich hoffe, ich kann ihn da einfach mal zu überreden. Ansonsten möchte ich natürlich auch mal den André von Jena Paradies hier im Podcast haben. Ich möchte mal den Olli von Carshots hier haben und den Patrick und, keine Ahnung, alle Leute hier aus meiner Umgebung, mit denen möchte ich eigentlich mal über Fotografie quatschen. Deswegen, es wird zu die nächsten Mal, zu Folge 4, hole ich mir auf jeden Fall einen Gesprächspartner ran. Oder ich setze zumindest alles daran. Wenn ihr übrigens jemanden mal habt, mit dem ich quatschen sollte, oder den ich mal gesehen haben sollte, der vielleicht für die Fotografenempfehlung in Frage kommt, dann auch wieder Instagram, einfach mal per PN einen Link rüberschicken. Ich schwöre, ich gucke mir das auch alles an. Ich beantworte alle eure Fragen und so weiter und so fort. Gut, soweit soll es heute gewesen sein. Jetzt habe ich insgesamt nämlich 2 Stunden gesprochen. Ich hatte es ja anfangs gesagt, ich habe die Folge heute 2-mal aufgenommen. Ich hoffe, dass, wenn ich jetzt hier auf Stopp klicke, nicht gleich wieder ein Bluescreen kommt. Dann gibt es heute nämlich einfach keine Folge. Nochmal nehme ich es nicht auf. Ich wünsche euch eine wunderschöne, sonnige Woche. Ich hoffe, dass die Unwetter sich ein bisschen im Zaum halten und ihr nicht nass werdet. Ich hoffe, ihr geht mit voller Energie in ein glorreiches Wochenende. Bei uns steht, wie gesagt, der Besuch aus Amerika an. Und am Sonntag habe ich noch eine Konfirmation zu schießen. Und dann ist auch schon fast wieder Dienstag. Dann hören wir uns auch schon fast wieder. Ja, genau, das soll es gewesen sein. Immer gutes Licht wünsche ich euch und bis zum nächsten Mal. Ciao.